Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. Heute geht es um den Wert der Nachrichtendienste, dargestellt von einem ehemaligen BND-Mitarbeiter. Gerhard Conrad gibt in seinem Buch »Keine Lizenz zum Töten« Einblick in die Welt der Geheimdienste. Was vereint Querdenkerinnen und AfD-Anhänger? Sie wollen ihre Freiheit ausleben, auf Kosten gesellschaftlicher Solidarität und demokratischer Stabilität. Die Literatursoziologin Caroline Amlinger und der Soziologe Oliver Nachtwey nennen das in ihrem Buch »Gekränkte Freiheit« ein Merkmal für libertären Autoritarismus. Danach geht es um das Phänomen der Cancel Culture. Was ist dran und wie verbreitet ist es? Außerdem heute bei Andruck das Buch des Historikers Christian Rau, Die verhandelte Wende. Darin geht es um das Verhältnis zwischen Gewerkschaften und Treuhandanstalt. Und Alexander Clarksons Veröffentlichung über die Macht der Diaspora, die unbekannte Geschichte der Immigranten in Deutschland seit 1945. Die Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben gezeigt, dass viele Menschen einen sehr persönlichen Begriff von Freiheit haben, weniger einen politisch-gesellschaftlichen. Wenn dann der Heilpraktiker und die Lehrerin der Waldorfschule neben AfD-Anhängern oder Pegidisten durch die Straßen ziehen, stellt sich die Frage nach den Gemeinsamkeiten. Dem sind die Literatursoziologin Caroline Amlinger und der Soziologe Oliver Nachtwey nachgegangen. Sie haben mit einigen der selbsternannten QuerdenkerInnen gesprochen und mit AnhängerInnen der AfD. Erster Fund: Diejenigen, die sich von Demokratie im Stich gelassen fühlen, bringen diese mit ihren Aktionen auch in Bedrängnis. Anne-Kathrin Weber hat das Buch für Andruck gelesen und sie beginnt ihre Rezension mit der Beschreibung zweier Menschen, die Amlinger und Nachtwey interviewt haben.
Herr Rudolf hat früher viele Teile der Welt bereist und für das Interview mit den Forschenden extra Kuchenteilchen und Kaffee bereitgestellt. Frau Weber, die für den Weltfrieden meditiert, versucht im Gespräch geschlechtergerechte Sprache zu verwenden, auch wenn es ihr nicht immer gelingt. Die InterviewpartnerInnen von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey sind, so scheint es, Vorzeigebeispiele für gesellschaftliche Solidarität und demokratische Stabilität. Doch dieser erste Eindruck täuscht.
Die von uns untersuchten Personen lehnen sich trotzig gegen soziale Konventionen auf, sind beseelt von dem anarchischen Impuls, ihr Anliegen gegen alle äußeren Widerstände durchzusetzen. Dabei entwickeln sie bisweilen eine unermüdliche destruktive Aktivität, die als heroischer Mut, zu sich selbst zu stehen, gewendet wird.
Seit 2020 versuchen die Literatursoziologin und der Soziologe der Universität Basel, die Gedanken- und Gefühlswelt derjenigen zu ergründen, die sich in den letzten Jahren immer stärker von den tradierten Grundwerten abgewendet haben. Also das Innenleben der selbsternannten QuerdenkerInnen und der AnhängerInnen der AfD. Ihre Studie zeigt: Viele der Befragten, wie Herr Rudolf oder Frau Weber, haben den Grünen bzw. der Sozialdemokratie den Rücken gekehrt. Ursache sind laut den Forschenden oft Brüche in der eigenen Biografie, die als Kränkungen wahrgenommen werden. Und die Folge? Die Betroffenen wenden sich einem, Zitat, libertären Autoritarismus zu. Damit reihen die AutorInnen ihre Gesellschaftsdiagnose in die Denkschule der frühen kritischen Theorie ein. Deren VertreterInnen, wie der Psychoanalytiker Erich Fromm oder der Philosoph Theodor W. Adorno, erforschten Mitte des 20. Jahrhunderts autoritäre Charaktermerkmale. Amlinger und Nachtwey machen bei ihren InterviewpartnerInnen zunächst viele Parallelen zu den Autoritären von damals aus, wie Aggression, Destruktivität und Aberglaube. Allerdings folgten QuerdenkerInnen und AfD-AnhängerInnen nicht mehr einer externen Führerfigur, sondern nur noch sich selbst. Menschen wie Herr Rudolph oder Frau Weber betrachten laut Amlinger und Nachtwey die eigene Autonomie, also nur das zu tun, was sie wollen, als einzig geltendes Recht und wehren sich heftig gegen vermeintliche oder tatsächliche Einschränkungen ihrer Freiheiten. Deshalb seien sie libertäre Autoritäre, die einer stark vereinfachten Idee des politischen Freiheitsbegriffs anhingen.
Freiheit wird nun nicht mehr in erster Linie als Abgrenzung zum staatlichen Gewaltmonopol verstanden, sondern zu gesellschaftlichen Normen insgesamt. Staatliche Regulierungen des Alltagsverhaltens, etwa die Gurt- oder Helmpflicht, stellen aus dieser Perspektive ebenso eine Einschränkung der persönlichen Freiheit dar wie Gebote der Nichtdiskriminierung.
Diese spezifische Interpretation des politischen Freiheitsideals ist laut den AutorInnen auch mit den konkreten Anforderungen verbunden, die der Kapitalismus seit den 1980er Jahren immer stärker an das Individuum stelle, nämlich sich immer mehr von anderen abzuheben und dabei gesellschaftliche Abhängigkeiten aufzugeben. Freiheit sei nach dieser Vorstellung kein geteilter gesellschaftlicher Zustand mehr, sondern nur mehr ein persönlicher Besitzstand. Amlinger und Nachtwey zufolge ist der Protest gegen die Corona-Politik deswegen auch als Versuch zu verstehen, sich in Zeiten der Krise wieder sichtbar und handlungsfähig zu fühlen.
In der Pandemie konnte niemand mehr seine Tattoos zeigen, den Körper im Fitnessstudio stählen, Bilder aus der hippen Cocktailbar auf Instagram posten, aber die Erwachten hoben sich von den Schlafschafen ab, ein Mittel also, sich wieder zu besondern.
Viele der Befragten machten regelmäßig Yoga oder meditierten. Diese Praktiken definieren die Forschenden vielleicht etwas überspitzt als, Zitat, Kernbestandteile des libertären Autoritarismus. Auch wenn sich einige InterviewpartnerInnen für Geflüchtete einsetzten, offenbarten viele im Gespräch mit den Forschenden fremdenfeindliches und vor allem antisemitisches Gedankengut. Nicht verwunderlich ist daher, dass auch Verschwörungstheorien innerhalb der Studienkohorte weit verbreitet waren. Amlinger und Nachtwey prognostizieren, dass weitere gesellschaftspolitische Krisen immer wieder, Zitat, Neogemeinschaften des Misstrauens hervorbringen werden, innerhalb derer demokratisch sozialisierte BürgerInnen keine Berührungsängste mit RechtsextremistInnen hätten. Auch wenn die Analyse an einigen Textstellen ins Polemische zu kippen droht, verfallen die AutorInnen nicht in Alarmismus. Gekonnt kontrastieren sie den zuweilen fehlgeleiteten und emotional aufgeladenen Freiheitsfetisch ihrer InterviewpartnerInnen mit dem Gebot gesellschaftlicher Solidarität, die in Krisenzeiten wichtiger denn je sei. Und doch gestehen Amlinger und Nachtwey gegen Ende des Buches durchaus zu, dass der libertär-autoritäre Protest insofern ernst zu nehmen sei, als er auf durchaus existierende politische Widersprüche und Versäumnisse hindeute.
Natürlich muss die Politik am Ende kollektiv bindende Entscheidungen treffen. Sie kann aber erstens stärker die Alternativen offenlegen und so den BürgerInnen die jeweiligen Konsequenzen erläutern, statt sich auf Sachzwänge zu berufen. Zweitens erscheint uns eine ausgeprägte Reform der Selbstreflexion und gegebenenfalls auch Selbstkritik angebracht.
Berechtigte Kritik an politischen Missständen versus Haltungen und Praktiken, die Mensch und Demokratie gefährden. Die lesenswerte Studie von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey hilft dabei, das eine sehr genau vom anderen zu unterscheiden.
Das Resümee von Anne-Kathrin Weber über gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey. Bei Surkamp verlegt, 480 Seiten, 28 Euro. Comedians werden gecancelt, wenn sie politisch Unkorrektes sagen. Andersdenkende an Hochschulen müssen schon mal um ihren Job fürchten. Was ist dran an der Cancel Culture? Sind die bekannten Fälle ein Zeichen für ein breites Phänomen oder sind es Einzelfälle? Und wie hat es der Begriff Cancel Culture aus den USA nach Deutschland geschafft? Der Literaturwissenschaftler Adrian Daub hat darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel Cancel Culture Transfer. Christoph Drösser hat es gelesen und mit dem Autor gesprochen.
Adrian Daub ist ein deutscher Literaturwissenschaftler, der an der Universität Stanford in der Nähe von San Francisco lehrt, einer linksliberalen Hochburg. Dort müsste er es ja eigentlich mitbekommen, falls von der radikalen, identitätspolitisch bewegten Linken ein nie dagewesener Meinungsterror ausginge.
Ich würde nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wirklich ganze Meinungen, ganze Forschungsgebiete und so weiter in Abrede gestellt sehe. Ich kann das sagen als jemand, der eben Genderstudien unterrichtet, aber eben auch Kurse über Kant und Hegel anbietet. Und natürlich kommen mir manchmal StudentInnen blöd. Wir sind 19, manchmal machen 19-Jährige blöde Sachen, muss ich jetzt einfach mal so sagen.
Warum dann die Aufregung? Daub sieht in der Rede von der Cancel Culture eine moralische Panik, wie wir sie schon häufiger an anderen Beispielen erlebt haben.
Einer moralischen Panik liegt für gewöhnlich eine möglicherweise beträchtliche, aber eben begrenzte Anzahl realer Begebenheiten zugrunde. Es gibt Kindesentführungen nach einem bestimmten Muster. Jugendliche Fans einer Musikrichtung begehen Selbstmord. Gangs rekrutieren junge Menschen und verüben Verbrechen. Doch im Zuge der Panik laufen die objektive Verbreitung des Phänomens und seine mediale Präsenz immer weiter auseinander.
Laut Klappentext betreibt Daub in seinem Buch auch eine quantitative Analyse des Problems. Das ist ein bisschen übertrieben. Er zeigt vor allem, dass die Datenbanken mit den vielen angeblichen Cancel-Vorfällen alle aufgebläht sind und eine wirkliche Analyse mangels einer einheitlichen Definition unmöglich ist.
Es gibt eine solche Liste, da sind Leute drauf wie Salman Rushdie, Opfer von Cancel Culture. Naja gut, der wurde staatlich verfolgt. Das ist 29 Jahre, bevor irgendjemand was wirklich von Cancel Culture gehört hat. Und da sind dann Opfer drauf wie Donald Trump, wo man einfach sagen kann, ja okay, was quantifizieren wir denn jetzt hier überhaupt?
Geht man den in solchen Datenbanken aufgelisteten Fällen nach, dann bleibt oft nicht viel übrig. Für die University of California in Berkeley, der Wiege der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, ist in einer solchen Liste letztlich nur ein einziger Fall zu finden. Die Hochschule hatte einen Vortrag abgesagt, nachdem es am Tag zuvor gewalttätige Proteste gegeben hatte. Der Redner war Milo Yiannopoulos, ein provokanter Redakteur der rechten Website Breitbart. Müsste man sich nicht umgekehrt sorgen, wenn es dagegen keine Proteste gäbe? Adrian Daub zeigt in seinem Buch auch, dass solche Aufreger häufig von gewissen Organisationen vorsätzlich herbeigeführt werden. Reiche konservative Stiftungen, die gezielt die Universitäten diskreditieren wollen.
Wenn Sie sich fragen, wer hat denn diesen Typen überhaupt erst eingeladen auf einen College Campus? Naja, das waren häufig diese Stiftungen. Und wer hat dann das Wall Street Journal angerufen und gesagt, ja, mach doch mal einen Text dazu? Das waren auch diese Stiftungen häufig. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen konspirativ. Das heißt nicht, dass die einzelnen Anekdoten möglicherweise nicht richtig sind. Aber es bedeutet doch, dass man wahrscheinlich die Art und Weise, auf die diese Geschichte zu einem jetzt, sag ich mal, einem Leser der FAZ oder der NZZ oder der Welt kommt, vielleicht auch ein bisschen hinterfragen sollte.
Diesen Transfer nach Deutschland untersucht Daub in seinem Buch. Die unkritische Übernahme von aufgebauschten Einzelfällen aus amerikanischen Medien, immer mit dem düsteren Unterton, bald ist es auch bei uns so schlimm. Und das passiert nicht zum ersten Mal. Vor 30 Jahren war es die sogenannte politische Korrektheit, die von den USA zu uns herüberschwappte.
Gerade weil ich nur ab und zu eben nach Deutschland komme, kann ich doch sagen, dass gerade die Beschreibungen von verschiedenen Schnitzeln, von verschiedenen Schaumküssen, die jetzt angeblich der Cancel Culture zum Opfer fallen, dass ich mich an die Debatten noch erinnern kann, als ich 12, 13 war. Ich kenne die Weise, ich kenne den Wein, ich kenne in vielen Fällen auch die Herren Verfasser, die das auch seit 30 Jahren schon machen, die sich eigentlich auch erinnern müssten, dass sie denselben Artikel 1992 schon einmal geschrieben haben.
Gewiss. Die Feststellung, dass wir schon vor 20, 30, 40 Jahren vor dem bösen Wolf gewarnt wurden, bedeutet nicht, dass er diesmal nicht kommt. Aber darum geht es mir in diesem Buch nicht. Ich will das wiederholte Wolfrufen erforschen und die Öffentlichkeit, die ihm immer wieder von Neuem Gehör schenkt.
Neu in der aktuellen Debatte ist das Feindbild der Identitätspolitik. Ob Gendersterne, Black Lives Matter oder transsexuelle Menschen, man fühlt sich unter Druck gesetzt von Minderheiten, die sich zunehmend zu Wort melden.
Die Panik fängt an, wenn die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse, wer über Macht verfügt und wer nicht, wer verwundbar ist und wer nicht, was man sagen darf und was nicht, umgedreht werden. Wenn Transgender-Studierende, die in den Medien nie zu Wort kommen, zur Translobby erklärt werden, während Bundestagsabgeordnete, PräsidentInnen, MilliardärInnen und die Russische Föderation als machtlose Opfer gelten.
Von Cancel Culture wird gesprochen, wenn die Mächtigen und Etablierten Druck von unten bekommen, sagt Daub, und nicht im umgekehrten Fall. Natürlich ist er selbst nicht ganz unparteiisch in dieser Debatte. Er gehört zu der woken intellektuellen Szene, die angeblich oder tatsächlich die kulturelle und politische Hegemonie der alten weißen Männergarde angreift. Aber auch deren Mitglieder können sein Buch mit Gewinn lesen. Denn Daub vertritt seine Thesen auf amüsante und zum Denken anregende Weise. Wer ihm folgt, der wird sich nachher zweimal überlegen, ob er den vereinfachenden Begriff der Cancel Culture weiter im Munde führen soll.
Meint Christoph Drösser nach der Lektüre von Adrian Daubs Buch Cancel Culture Transfer, wie eine moralische Panik die Welt erfasst. Gerade bei Surkamp erschienen, 371 Seiten, 20 Euro. Geheimagenten, die Bücher schreiben. John le Carré ist wohl der berühmteste von ihnen. Seine Romane waren natürlich fiktiv, der Stoff speiste sich aber aus seiner Berufserfahrung. Im Sachbuch hat man es seltener mit Geheimdienstlern zu tun, denn die veröffentlichten Informationen müssen natürlich von den Diensten freigegeben werden. Gelungen ist das Gerhard Konrad. Der Islamwissenschaftler war etwa 30 Jahre lang Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes. Nun hat er ein Buch veröffentlicht, das viele seiner Erinnerungen schildert, aber auch andere Fakten und politische Bewertungen enthält. Konrad war zum Beispiel im BND-Führungsstab und bei der EU. Vor allem aber vermittelte er erfolgreich zwischen Israel und der Hisbollah, später auch zwischen Israel und der Hamas. Mein Kollege Gerwald Herter hat das Buch gelesen und mit Gerhard Konrad gesprochen, einem pensionierten BND-Mitarbeiter im Unruhestand, wie er selbst von sich sagt.
Dieser Mann hat eine Mission, immer noch, und sein Buch ist wohl ein Teil davon. Gerhard Konrad ist davon überzeugt, dass die Arbeit von Nachrichtendiensten in einer zunehmend komplexen Welt immer wichtiger wird und damit eben auch die Dienste selbst, ihre Finanzierung, ihr Stellenwert, ihr Einfluss. Ist er ein Lobbyist?
So könnte man das fast bezeichnen. Mein Lobbyismus bezieht sich allerdings nicht auf den BND als solchen, sondern auf die Notwendigkeit und die Einsicht, dass Nachrichtendienste ein notwendiges Mittel von Außen- und Sicherheitspolitik sind. Das ist die Voraussetzung, eine der Voraussetzungen für eine erfolgreiche Außen- und Sicherheitspolitik und im Übrigen auch für innere Sicherheit, für die Wahrung der inneren Sicherheit.
An Argumenten, die sein großes Anliegen unterstützen, mangelt es Konrad nicht, wirkt doch seine eigene BND-Karriere wie ein biografisches Arsenal von Beweisen für seine These vom höheren Stellenwert der Dienste. Höhepunkte waren, auch nach Konrads eigenem Urteil, die erfolgreichen Vermittlungsmissionen zwischen Israel und der Hisbollah, später zwischen Israel und der Hamas. Diese Erfolge beschreibt er minutiös und offen, somit sind es Informationen von echtem Neuigkeitswert. Zum Beispiel 2004, der Moment, als auf dem militärischen Teil des Köln-Bonner Flughafens, Köln-Wahn, israelische Soldaten und eine Delegation der Hisbollah frierend in einer Halle stehen und darauf warten, bis die Identität der drei israelischen Toten in den Zinksärgen endgültig geklärt ist. Voraussetzung für den vereinbarten Austausch. Auf der einen Seite der entführte israelische Geschäftsmann Tennenbaum und drei getötete israelische Soldaten. Auf der anderen Seite 29 meist hochrangige Angehörige der Hisbollah, die in israelischen Gefängnissen saßen, von dort nach Deutschland gebracht werden und bis zum entscheidenden Moment im Flugzeug bleiben.
Tennenbaum und die sterblichen Überreste der Gefallenen werden förmlich in israelische Obhut übergeben. Im Gegenzug verlassen die 29 Gefangenen jubelnd die israelische Sondermaschine. Jeder von ihnen wird von den Mitgliedern der libanesischen Delegation umarmt. Die Emotionalität der Situation lässt nicht nur mich nicht unberührt.
Noch kurz zuvor waren die Israelis nervös geworden, weil es einem israelischen Journalisten fast gelungen wäre, in die gesicherte Zone des militärischen Flughafens teils Köln-Bonn vorzudringen. Konrad wird immer wieder einmal darauf zurückkommen. Arbeit im Geheimen ist aus seiner Sicht auch nötig, damit Journalisten und Medien solche Erfolge nicht gefährden. Bei diesem Austausch auf deutschem Boden gefährdet aber noch etwas anderes den Erfolg. Trotz aller Sorgfalt in der Vorbereitung haben das BND-Team und die anderen Beteiligten ein potenzielles Problem nicht ernst genug genommen. Konrad enthält sich hier einer Wertung und beschränkt sich auf die Schilderung des Sachverhalts. Auch ein Deutscher ist nämlich auf der Liste der Hisbollah-Leute, die Israel im Rahmen des Deals freiließ und nach Köln flog. Da der Mann in Deutschland noch eine Strafe begleichen musste und keinen gültigen Pass besaß, konnte er nicht nach Beirut weiterfliegen, um dort wie die anderen triumphal empfangen zu werden. Dieses Problem tauchte in letzter Minute auf, doch alles andere ging schließlich glatt. Konrad fliegt mit nach Tel Aviv, wo noch am Flughafen das Totengebet für die drei Soldaten gesprochen wird und auch Premier Sharon das Wort ergreift. Israel lässt neben den in Deutschland ausgetauschten 29 Männern weitere 433 Gefangene frei.
Sharon schüttelte uns die Hand. Er dankte den Mitgliedern des BND-Teams. Ich blickte in die vertrauten Gesichter meiner Kollegen. Die Operation war ein großer Erfolg, ein Höhepunkt meiner bisherigen Laufbahn im Bundesnachrichtendienst.
Konrad leitete dabei allerdings nicht das Vermittlungsteam, sondern er protokollierte vor allem die Absprachen. Er war hier noch Note-Taker. Der Name seines direkten Vorgesetzten bleibt unbekannt. Weil der Autor die Geschichte der Vermittlungsmission über mehrere Kapitel verteilt und größere Einschübe weiter in seine Vergangenheit zurückreichen, erfährt man auch, dass Gerhard Konrad über das Studium in Bonn zur Bundeswehr und dann zum BND kam, wie er im pfälzischen Germersheim und in Tunesien Arabisch lernte, dass die BND-Ausbildung in Pullach eher kurz war und noch Anfang der 1990er Jahre kaum ein Islamwissenschaftler dort arbeitete. Dass es nicht Konrads letzte Vermittlungsmission sein würde, ahnt man längst. Einzelne Kapitel sind mit Cliffhängern versehen. Kapitel für Kapitel wechseln außerdem Themen und Ebenen. Auch das trägt dazu bei, dass man das Buch nicht so schnell aus der Hand legt, dass die Schilderungen Tempo annehmen. Wer sich allerdings mit den Verhältnissen im Libanon, in Israel, im Nahen Osten nicht ohnehin schon einigermaßen auskennt, kann, bedingt durch den Aufbau, gelegentlich den Überblick verlieren. Je weiter man liest, desto deutlicher wird dann aber, wie alles zusammenhängt und sich ineinander fügt, wie Ausbildung, Berufserfahrung und Charakter Gerhard Konrad für seine Vermittlungsmissionen qualifizieren oder genauer, worauf er zurückführt, dass er geeignet und erfolgreich war und eben auch der Bundesnachrichtendienst.
Dass wir Angehörige des BND waren und uns während der Verhandlungen die Mittel und geheimen Beziehungen des Nachrichtendienstes zur Verfügung standen, machte in den Gesprächen einen großen Unterschied. Das ist zum einen die Intelligence Culture des Nahen Ostens, in der Geheim- und Nachrichtendienste sehr weit oben im Gefüge der Macht angesiedelt sind. Wer diesen Beruf ausübt, ist relevant und einflussreich, so die allgemeine Vorstellung. Der BND-Präsident ist aus dieser Perspektive möglicherweise sogar wichtiger als der Regierungschef. Zumindest muss er aber privilegierten Zugang zu diesem haben und stets bei ihm Gehör finden.
Das bezieht sich auf die Hisbollah, doch auch auf israelischer Seite sind Geheimdienstleute die Ansprechpartner des BND. Dass mit dem deutschen Dienst eine dritte Partei überhaupt vermitteln musste, ist der Tatsache geschuldet, dass Israel und die Hisbollah miteinander keine direkten Verhandlungen führen. Auch die Hamas hält das so. Der BND kam ins Geschäft, weil er schon Ende der 1980er Jahre aufgrund von Entführungen deutscher Staatsbürger Kontakte im Libanon aufbauen musste. Nach zwei erfolgreichen Vermittlungsmissionen lag es nahe, dass die israelische Regierung 2009 die Bundesregierung darum bat, mit der Hamas zu verhandeln. Wiederum war Konrad gefragt. Am Schluss sind es ägyptische Vermittler, die 2011 einen Austausch ermöglichen. Am 11. Oktober kommt der israelische Soldat Gilad Shalit frei und im Gegenzug 1027 palästinensische Häftlinge. Konrads Vorarbeit wird nicht vergessen. Präsident Shimon Peres lädt ihn ein. Konrad wird in New York von einer jüdischen Organisation ausgezeichnet. Er trifft auch Gilad Shalit selbst und dessen Familie. Nur eines gelingt dem BND-Mann Gerhard Konrad damit nicht mehr, seinen Namen geheim zu halten.
Das Gesicht von Mr. Hisbollah und Mr. Hamas ist jetzt auch einem ausgewählten Medienpool bekannt. Der Weg in eine zunächst noch sehr limitierte Öffentlichkeit ist getan. Meine konspirative Zeit neigt sich dem Ende zu.
Mutmaßlich hatte man in Deutschland mit einem Schwenk in der Informationspolitik darauf reagiert, dass Konrads Name in der israelischen Presse bekannt geworden war. Für geheime Aufträge verbrannt, arbeitete Gerhard Konrad im BND-Führungsstab als Resident in London und schließlich in Brüssel als Geheimdienstkoordinator der EU. Er wurde endgültig zur öffentlich bekannten Person. Hängt es damit zusammen, dass er im Ruhestand dieses Buch veröffentlichen konnte? Der BND hat aus der Not und der Existenz seiner Erfolgsgeschichte eine Tugend gemacht und so genehmigte der Dienst die Veröffentlichung des Buchs.
Ich bin wenige Wochen vor Drucklegung mit dem fertigen Manuskript zu den Kolleginnen und Kollegen, die ich ja ohnehin alle kenne. Ich habe sowohl dem Dienst als auch dem Bundeskanzleramt geschickt. Und der Dienst schrieb zurück, sagte, gut, wir gehen davon aus, dass das Buch erst veröffentlicht wird, wenn es freigegeben ist. Dann habe ich zurückgeschrieben und gesagt, ja, ich darf Ihnen hier mit der Zeitplanung des Verlages mitteilen. Und daraus ergab sich dann ein gewisser Handlungsdruck. Und wir hatten zwei Sitzungen. Es gab drei Elemente, bei denen ich gebeten worden bin, umzuschreiben. So alles.
Andere Ex-Agenten des BND mussten vor Gericht ziehen, um Bücher veröffentlichen zu können, Konrad nicht. In seinem Buch »Keine Lizenz zum Töten« ist dennoch vieles zu erfahren, was zumindest einer breiten Öffentlichkeit bisher verborgen geblieben ist. Stets dosiert fasst Konrad Fakten zusammen, die schon irgendwo einmal veröffentlicht oder kommuniziert wurden, und geht oft ein wenig darüber hinaus. Das reicht von der Antwort auf die Frage, ob und wann BND-Mitarbeiter bewaffnet sind, bis zur Kritik an den Zuständen des Dienstes in der Vergangenheit. Sogar Schilderungen bestimmter Pannen und Fehleinschätzungen kann man lesen. Alles von Konrad jedoch genau bemessen und ohne die große Botschaft dieses Buches gefährden zu wollen, die vom wahren Wert der Nachrichtendienste in dieser komplexen Welt.
Eine Rezension von Gerwald Herter über Gerhard Konrad. Keine Lizenz zum Töten. 30 Jahre als BND-Mann und Geheimdiplomat. Im Econ Verlag erschienen. 320 Seiten kosten 24,99 Euro. Und ein ausführliches Zeitzeugengespräch mit Gerhard Konrad hören Sie am Donnerstagabend um 19.15 Uhr bei uns im Programm. Ausverkauf. Das ist einer der Ausdrücke, die fallen, wenn von der Arbeit der Treuhandanstalt die Rede ist. Und tatsächlich wurde einiges in der ostdeutschen Wirtschaft vorschnell bzw. zu schlechten Konditionen abgewickelt oder verkauft. Welche Rolle der DGB oder die Gewerkschaften bei den Aktivitäten der Treuhand spielten, ist selten Thema. Das ändert das aktuelle Buch des Historikers Christian Rau. Der neue Band in der Reihe Studien zur Geschichte der Treuhandanstalt. Er ruft in Erinnerung, die Arbeitnehmervertreter saßen oft mit am Tisch, wenn über die Privatisierung der ostdeutschen Wirtschaft verhandelt wurde. Die verhandelte Wende lautet der Titel und er bringt mehr Licht in die Dynamiken der Nachwendejahre. Ralf Gerstenberg stellt das Buch vor.
Die Treuhandanstalt, kurz Treuhand, ist mittlerweile zu einem Synonym für die Verwerfungen der Nachwendezeit in der ehemaligen DDR geworden. Eine Institution, deren oberstes Ziel es war, die ostdeutsche Wirtschaft zugunsten westdeutscher Interessen abzuwickeln. So in etwa das gängige Urteil, von dem laut einer MDR-Umfrage aus dem Jahr 2019 rund 70% der Ostdeutschen noch immer überzeugt sind. Politiker links und rechts des Parteienspektrums bedienen dieses Narrativ. Dietmar Bartsch von der Linkspartei sprach von einem Treuhand-Kahlschlag. Die AfD bezeichnete die Behörde gar als Wurzel allen Übels in Ostdeutschland. Der Historiker Christian Rau widmet sich in seinem Buch »Die verhandelte Wende« hingegen ganz unaufgeregt und wissenschaftlich akribisch einem bislang wenig erforschten Aspekt der ostdeutschen Transformationsgeschichte. Er geht der Frage nach, wie haben eigentlich die Gewerkschaften und die Treuhand miteinander verhandelt? Waren sie Partner oder Widersacher? Gab es Konfrontation oder Kooperation?
Der Niedergang des Sozialismus verengte für die Gewerkschaften nicht nur Handlungsspielräume, vielmehr eröffnete die beispiellose Herausforderung der ostdeutschen Transformation auch Räume für alte und neue gewerkschaftliche Handlungsstrategien, die mitunter konkurrierten, aber auch Neues hervorbrachten. Aus gewerkschaftlicher Sicht war die Treuhand, die im Zentrum des ostdeutschen Transformationsprojekts stand, aber nicht einfach nur ein Spiegelbild des um sich greifenden neoliberalen Zeitgeistes. Auch wenn diese Sichtweise die heutige gewerkschaftliche Erinnerungslandschaft zu dominieren scheint.
Die Treuhand habe sogar den seit Mitte der 70er Jahre als Modell Deutschland etablierten Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften stabilisiert, stellt Christian Rau fest. Bereits vor der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 sei es den Gewerkschaften gelungen, stimmberechtigt im Verwaltungsrat der Behörde vertreten zu sein. Doch an der Basis, in den ehemaligen volkseigenen Betrieben, die vor der Abwicklung standen, war es für die westdeutschen Gewerkschaften nicht leicht, nach Auflösung des Ostdeutschen Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, FDGB, Fuß zu fassen. Auch ein milliardenschweres, vom DGB gemeinsam mit Bund, Ländern und der Treuhand entwickeltes Investitionsprogramm mit dem zweckoptimistischen Titel Aufschwung Ost brachte nicht viel mehr als Teilerfolge.
Insgesamt war das erste Jahr der deutschen Einheit für den DGB und seine Gewerkschaften in Ostdeutschland vorwiegend von Organisationschaos, Abgrenzungskonflikten und bestenfalls partiellen Einflusschancen geprägt. Gleichwohl bildeten sich in dieser Zeit auch örtliche Mikroarrangements zwischen Gewerkschaften, politischen, wirtschaftlichen und anderen gesellschaftlichen Akteuren heraus. Dazu gehörte neben der Kommunal- und Landespolitik auch die Treuhand.
In seinem Buch arbeitet Christian Rau eine höchst widersprüchliche, von Kontinuitäten und Brüchen geprägte Beziehung zwischen den Gewerkschaften und der Treuhand heraus. Während auf der einen Seite die Bereitschaft der Privatisierungsbehörde zur Kooperation mit dem DGB wuchs, formierte sich in Regionen, in denen die Gewerkschaften kaum Fuß fassen konnten, massive Kritik an der Treuhand. Auch wenn es dem DGB gelang, das Selbstbild der Treuhand zu verändern, sie zu einer lernenden Behörde werden zu lassen, wurde er nicht mehr als eigenständiger Akteur wahrgenommen.
Zwischen zentraler und lokaler Treuhandpolitik klaffte damit eine immer größere Lücke in den Gewerkschaften. Und gerade in den ostdeutschen Verbänden verfestigte sich dadurch der Eindruck, an einem wesentlichen Aspekt gewerkschaftlicher Politik nicht teilzuhaben.
Obwohl die Gewerkschaften der Treuhand Zugeständnisse bei der Beschäftigungsförderung abrangen, brodelte es an der ostdeutschen Basis. Die vielen unter Beteiligung der Treuhand ins Leben gerufenen Beschäftigungsgesellschaften drohten zu Konkurrenzunternehmen für funktionierende Betriebe zu werden. Zudem litten die Arbeitsförderungsmaßnahmen oft unter einer nur unzureichenden Finanzierung. Die Gewerkschaften, so Christian Rau, hätten in dieser Gemengelage aus politischen Interessen und lokalen Erfordernissen zu keiner eindeutigen Positionierung gefunden. Und auch die Treuhand sei bei der Umsetzung der Beschäftigungspolitik überfordert gewesen. Zinslose Kredite, Sondervermögen und dadurch entstehende Megaprojekte erwiesen sich für die Behörde aber schließlich als lukrativ.
Sie ermöglichten in der Praxis einen weitgehend geräuschlosen Arbeitsplatzabbau im großen Stil ohne Beachtung der gesetzlichen Kündigungsfrist. Selbst die Gewerkschaften zählten zu den Profiteuren des Modells. Auch wenn Megaprojekte nur selten innovative Potenziale entfalteten, sondern die Arbeitslosigkeit eher verzögerten und die Gewerkschaften überdies die Nichteinhaltung gesetzlicher Kündigungsfristen hinnahmen, solange die Treuhand zahlte.
Das Bild, das Christian Rau in seiner lesenswerten Studie »Die verhandelte Wende« von der Treuhand entwirft, ist das einer pragmatischen, oft auch mit dem Rücken zur Wand agierenden Behörde, die eine notwendige und undankbare Herkulesaufgabe zu bewältigen hatte. Die Privatisierung der ostdeutschen Wirtschaft. Die Gewerkschaften des DGB waren dabei mal Partner, mal Antipoden, die um Akzeptanz und Einflussmöglichkeiten in den neuen Bundesländern rangen. Letztlich, so Rau, prägten die harten Verhandlungen und Zweckarrangements der frühen 90er Jahre die politische Kultur der Berliner Republik. Das in seiner Detailfülle nicht immer ganz übersichtlich gestaltete Buch dokumentiert diesen Prozess minutiös und bietet zudem einen reflektierten Blick auf die Dynamiken der Nachwendezeit.
Ralf Gerstenberg besprach Christian Rau, die verhandelte Wende. Die Gewerkschaften, die Treuhand und der Beginn der Berliner Republik. Herausgegeben von Dirk Hoffmann, Hermann Wendker und Andreas Wirsching in der Reihe Studien zur Geschichte der Treuhandanstalt. Erschienen im CH Links Verlag, 588 Seiten, 38 Euro. Der Historiker Alexander Clarkson forscht am King's College in London zu Deutschland und Europa. Geboren ist er in Kanada, aufgewachsen in Hannover. Sein Vater ist Brite, seine Mutter Ukrainerin. Das erklärt auch einen seiner Forschungsschwerpunkte, nämlich die Beziehungen zwischen Diaspora-Gruppen. Menschen, die aus Einwandererfamilien stammen, sind zum Teil stark mit dem jeweiligen Herkunftsland verbunden und vertreten deshalb eigene Interessen. Welche Strukturen sie aufgebaut haben und welche politischen Ziele die verschiedenen Gruppen verfolgen, dem geht Alexander Clarkson nach. In seinem aktuellen Buch »Die Macht der Diaspora« analysiert er zudem, was diese Gruppen auch zur Entwicklung Deutschlands beitragen. Winfried Dolderer stellt es vor.
Im September 1967 machte der damalige Bundesinnenminister Paul Lücke in Teheran seine Aufwartung bei Mohammad Reza Pahlavi. Der Christdemokrat überbrachte die offizielle Entschuldigung der Bundesregierung dafür, dass es zuvor beim Besuch des Schahs in Deutschland Proteste gegen sein Regime gegeben hatte. Die Schah-Visite 1967, die Prügelszenen am 2. Juni vor der Deutschen Oper in Berlin, der Tod des Studenten Benno Ohnesorg durch eine Polizeikugel, alles das hat sich dem kollektiven Gedächtnis hierzulande eingebrannt. Wovon die damalige Öffentlichkeit und folglich auch die historische Erinnerung weniger Notiz genommen haben, ist die Beflissenheit, mit der Behörden des Rechtsstaates Bundesrepublik dem Herrscher aus Teheran zu Willen waren und die Verlegenheit, in die das Auftreten iranischer Schah-Gegner und ihrer deutschen Gesinnungsfreunde die Regierung des Christdemokraten Kurt Georg Kiesinger gestürzt hatte. Die Rekonstruktion der Begleitumstände des Schah-Besuchs aus Archivbeständen des Auswärtigen Amtes und mehrerer Landesbehörden liefert eines der Aha-Erlebnisse bei der Lektüre dieses Buches. Dessen Autor, Alexander Clarkson, will zeigen, wie die Anwesenheit migrantischer Bevölkerungsgruppen in den vergangenen 7 Jahrzehnten Politik und Identität der Bundesrepublik beeinflusst hat.
Im Zuge der Integration von Millionen von Menschen mit Verbindungen zu Diaspora-Gemeinschaften hat Deutschland auch deren politische Traditionen und kulturelle Praktiken in einer Weise übernommen, die das Deutschsein verändert hat.
Der Historiker Clarkson hat einen biografischen Bezug zu seinem Thema. Sohn einer Ukrainerin und eines Kanadiers, geboren in Kanada, aufgewachsen in Hannover. Nach dem Studium in Oxford einige Jahre in Berlin. Heute lehrt und forscht er am Londoner King's College über deutsche und europäische Geschichte.
Meine eigene Kindheit in Kanada und später in Deutschland war geprägt von Gottesdiensten in der ukrainisch-orthodoxen Kirche, allen möglichen Diaspora-Zusammenkünften. Meine frühen Erfahrungen waren vom Rhythmus der transnationalen ukrainischen Gemeinschaft geprägt.
Clarkson nennt drei Bedingungen, die erforderlich seien, damit Einwanderer sich in Strukturen organisieren, die er als Diaspora definiert. An erster Stelle Selbstidentifizierung, das Bewusstsein, über eigene sprachliche und kulturelle Traditionen zu verfügen und der Wille, diese auch in einer anders geprägten Mehrheitsgesellschaft zu bewahren und weiterzugeben. Zum anderen dauerhafte Anteilnahme an Politik und Gesellschaft der jeweiligen Herkunftsländer. Und schließlich die Fähigkeit, grenzüberschreitende Verbindungen aufrechtzuerhalten. Diesen Kriterien folgend nimmt der Autor 5 Diaspora-Gemeinschaften in den Blick, die nach seinem Urteil eine besonders prominente Rolle in der Politik der Bundesrepublik gespielt haben. Einwanderer aus der Türkei, dem Iran, der arabischen Welt, dem ehemaligen Jugoslawien, der Ukraine. Sie kamen auf der Suche nach Arbeit als politisch Verfolgte, viele auch zum Studium. Clarkson breitet eine Fülle quellengesättigter Informationen aus. In welchem Maße etwa die Atmosphäre des Kalten Krieges das Verhältnis deutscher Behörden zu den im Land lebenden Diaspora-Gemeinschaften überschattet hat, ist ein Thema. Insbesondere Studenten aus dem Iran und der arabischen Welt, auch Türken und Kurden, die linker Sympathien verdächtig waren, wurden mit Argusaugen überwacht und oftmals mit ausländerrechtlichen Maßnahmen traktiert. Entspannter gab sich der deutsche Staat im Umgang mit vielfach nicht weniger militanten antikommunistischen Kroaten oder Ukrainern. Politisches Engagement erwies sich andererseits auch als Faktor der Integration. Linke Diaspora-Aktivisten fanden seit den 60er Jahren Anschluss an revolutionär gestimmte deutsche Milieus. Sie vollzogen dann auch deren Wandlungen mit. Die allmähliche Bewegung vom Rand in die gesellschaftliche Mitte, wie sie sich im Aufstieg der Grünen spiegelte. Ähnliches sieht er für Politik insgesamt, für Medien, Kultur und Wissenschaft, ein Symptom einer Normalisierung.
Nachdem Diasporas zu einem Routineaspekt des alltäglichen Lebens in Deutschland geworden sind, bedeutet die Integration dieser Gemeinschaften auch, dass ein besseres Verständnis ihrer Politik und Kultur uns gleichzeitig zu einem besseren Verständnis der Gesellschaft und Identität eines sich rasch verändernden Deutschland verhilft.
Dazu hat Clarkson selbst einen wesentlichen Beitrag geleistet. Er hat eine Geschichte der Bundesrepublik aus der Perspektive ihrer Einwanderer vorgelegt. Eine unbekannte Geschichte, wie er im Untertitel formuliert. Von umso größerem Interesse ist seine Arbeit für die Weitung unseres zeithistorischen Horizonts.
Winfried Dolderer war das über Alexander Clarkson, die Macht der Diaspora, die unbekannte Geschichte der Immigranten in Deutschland seit 1945. Übersetzt von Michael Adrian und Heide Lutosch, im Propylen Verlag erschienen, 428 Seiten, 28 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag wird es um die Geschichte und das Wesen von Metropolen gehen. Außerdem um die fast vergessene Geschichte eines antisemitischen Doppelmordes 1980. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.